Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei 17 Grad Jubelradio. Anlässlich der 100. Sendung hören Sie heute
17 Grad interaktiv.
Zwei Redaktionen,
zwei Kanäle,
eine Sendung.
Setzen Sie die Schwerpunkte,
bestimmen Sie die Inhalte,
ergreifen Sie die Gelegenheit.
Mit einem einzigen Dreh am Balanceknopf beziehen Sie Stellung
und positionieren sich im Spannungsfeld zwischen Nord und Süd,
zwischen Radler und Alsterwasser,
zwischen Hamburg
und München.
Verwenden Sie dazu nicht den Lautstärke- und auch nicht den Höhentiefenregler, sondern jenen Knopf, welcher mit Balance bzw. Balance bezeichnet ist.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Durch Messung und Vergleich des Frequenzlastvolumens der beiden Stereokanäle
wird gegen Ende der Sendung automatisch die Siegerredaktion ermittelt.
Somit treffen Sie die Entscheidung.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Hörerinnen und Hörer mit Rundfunkempfängern ohne Kanalwahlregler können bei den Messungen leider nicht berücksichtigt werden.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Jetzt!
Thank you.
Franz Beckenbauer ist tot. Im Alter von fast 98 Jahren verstarb letzten Mittwoch der weit über die Grenzen seiner geliebten Heimatstadt hinaus als der Kaiser bekannte Sohn eines Oberpostsekretärs und einer Hausfrau in seiner bescheidenen Stadtvilla in München-Kleinhadern im Kreise seiner zahlreichen Nachkommen. Die Lücke, die der Verblichene hinterlässt, wird schwer zu schließen sein. Und das nicht nur im Fußball, zu dessen Lichtgestalten der Kaiser schon als kleiner Bub zählte. Denn den 17-fachen Fußballer des Jahres nur im Licht seiner sportlichen Erfolge zu sehen, hieße, ihm nicht gerecht zu werden. Natürlich war er es, der bereits im zarten Alter von 12 Jahren das Außenrissspiel perfektionierte, der noch nicht einmal 35-jährig 1964 dem FC St. Pauli mit seinem Treffer in der 84. Minute den Fangschuss verpasste und so dem FC Bayern München den Grundstein für den Aufstieg in die erste Bundesliga legte. Ihm gelang es 1969, mit unlauteren Mitteln zwar, aber als selber doch auch nicht mehr der Jüngste, einen Mann wie Stanley Buda zu stoppen. Und selbstverständlich dürfen wir nicht seinen großen Erfolg als Trainer der deutschen Nationalelf ausklammern, den 2:1-Sieg gegen Wales im WM-Qualifikationsspiel vom 15. November 1989 in Köln, als er sich selbst von der Trainerbank weg gegen Icke Hässler einwechselte und prompt das alles entscheidende Tor schoss. Aber der aus einfachsten Verhältnissen stammende gelernte Forstadjunkt hat mehr getan, als die schönste Nebensache der Welt in den Adelsstand zu erheben. Bekannt ist der Träger des Bundesverdienstkreuzes und des Pour le Mérite als Gründer der Franz-Beckenbauer-Stiftung und für sein Engagement im Benefizteam der Augsburger Puppenkiste, bei dem unter anderem auch ein Uwe Seeler aktiv war, mit dem Franz Beckenbauer übrigens eine lebenslange freundschaftliche Rivalität verband. Weniger bekannt sind die Verdienste des Mr. WM 2006 und Großkomtours der französischen Ehrenlegion um moderne Ernährungslehre, Telekommunikation, Stadtplanung und Mobilitätstechnologie. Anders als ein Günther Netzer, mit dem Franz Beckenbauer nebenbei gesagt eine lebenslange freundschaftliche Rivalität verband, wusste der um seinen lausbubenhaften Charme weit über die Grenzen des Stadtbezirks 20 hinaus beneidete Erfinder der Aktion 4 Sterne für Deutschland, dass Fußball eben doch nicht das ganze Leben ist. Und anders als ein Helmut Rahn, mit dem Franz Beckenbauer, es sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt, eine lebenslange freundschaftliche Rivalität verband, schaffte es der Weltmann und Bambi-Preisträger von 1990 mit seinem zuweilen sympathisch Krachledern anmutenden Auftreten in ungezählten Manageretagen zwischen Frankfurt und Singapur sich genug Gehör zu verschaffen, um Sponsoren, Gönner, ja, Freunde zu finden, die ihm bei der Umsetzung eines seiner Herzensanliegen tatkräftig unter die Arme griffen. Das Projekt München 3000 war sicherlich eine meiner besten Ideen, sagte der ehemalige Vize-Europameister im Taekwondo bereits 1997 anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises in Stockholm mit gespielter Arroganz. Ein Meister der Selbstinszenierung. Doch wo er recht hat, hat er recht. München 3000 hat Maßstäbe gesetzt. Das München von heute hat kaum mehr etwas gemein mit der bayerischen Landeshauptstadt, wie sie noch 2005 zur Bundesgartenschau, bei der Franz Beckenbauer als Ehrenpräsident und Fahnenträger die Eröffnungsparade anführte, in den Medien präsentiert wurde. München 3000 steht beispielhaft für zukunftsweisende Stadtplanung, ressourcenschonende Verkehrsführung, für visionäre sozialpolitische Maßnahmen und kulturellen Reichtum, für ein mustergültiges Nebeneinander von futuristischer Urbanität und, ja, man wäre beinahe versucht zu sagen, heimeligem Zuhause sein. Dass München heute weit über die Grenzen Europas hinaus für Lebensqualität per se steht, ist hauptsächlich ihm zu verdanken. Franz Beckenbauer, Libero der Herzen. I believe in miracles.
Schon seit Jahrzehnten liegt München im internationalen Städtevergleich auf den vorderen Rängen. Der Sprung an die Spitze gelang der bayerischen Landeshauptstadt jedoch letztlich durch die konsequente Umsetzung von München 3000, einem städtebaulichen Gesamtkonzept, das weltweit seinesgleichen sucht. Im Zuge der Isar-Renaturierung Ende des 20. Jahrhunderts wurden Stimmen laut, die sich auch für einen umfassenden Rückbau des Münchner Innenstadtbereichs aussprachen. Die von den Grünen und Kreisen der CSU unterstützten Pläne sahen vor, das Zentrum innerhalb des Altstadtrings sowie Teile der Isar-Vorstadt nach den aus den 1820er Jahren stammenden Entwürfen des königlich-preußischen Gartendirektors Peter Josef Lenne umzugestalten. Von ihren Gegnern als größtes Biergartenprojekt der Welt verspottet, schien die Initiative während der Asienkrise endgültig zu scheitern, wurde jedoch im Rahmen von München 3000 überraschend und in völlig neuen Dimensionen wieder aufgelegt. Mit der Erweiterung des Olympiaparks, der Renaturierung der stillgelegten Bahntrasse zwischen Allach und Föhring sowie der Schließung des Grüngürtels zwischen Thalkirchen, Südpark, Pasinger Forst und Angerlohe und der Einbeziehung des Nymphenburger Schlossparks ist München nun zwar vielleicht doch noch zum größten Biergarten der Welt geworden, aber eben auch zu einer Stadt mit unvergleichlicher Anziehungskraft. Da die innerstädtischen Wohngebiete im Zuge der Umnutzungsmaßnahmen weitgehend aufgelöst werden mussten, wurde nördlich der ehemaligen Bahntrasse in den Stadtteilen Feldmoching, Hasenbergel-Milbertshofen, Am Hart und Freimann neuer attraktiver Wohnraum geschaffen. Aus vormals provinziell anmutenden Vorstädten wurde das dank Passivbauweise, integrierten Photovoltaikanlagen und geschlossenem Wasserkreislauf ökologisch nachhaltige Wohnviertel Groß-Milbertshofen. Fast 90% der erwerbstätigen Münchner, größtenteils im städtischen Fremdenverkehrssektor beschäftigt, leben in diesem Stadtteil mit seiner modernen Infrastruktur und seinem reichen kulturellen Angebot. Dass sowohl Individualverkehr als auch öffentlicher Personennahverkehr im grünen München nicht in herkömmlicher Weise stattfinden können, wurde schon in der Anfangsphase der Projektierung konsequent berücksichtigt. In enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Bahn, dem Münchner Verkehrsverbund MVV und BMW, welche bereits weitreichende Erfahrung im Bau emissionsfreier Autos gemacht hatten, wurde ein ganzheitliches Verkehrskonzept entwickelt. Riesige Park-and-Ride-Anlagen am Stadtrand mit hervorragender S-Bahn-Anbindung an die Stadt haben aus dem Isar-Athen früherer Jahre ein München gemacht, das praktisch autofrei ist. Am Grüngürtel endet die Freiheit des Automobilisten. Eine Zufahrt ist nur mit S-Bahn oder Rad möglich und nach Erwerb der von der Stadt ausgegebenen München-Card mit interessanten Vergünstigungen für das vielfältige, attraktive Freizeitangebot. Lediglich entsprechend konzessionierten Einwohnern ist das Führen eines Wasserstofffahrzeuges in der Stadt erlaubt. Ein teurer Spaß, auf den die meisten Münchner gerne verzichten, zumal das MVV-Netz vorbildlich ausgebaut ist. Für kürzere Strecken werden nicht nur von Touristen gerne auch die sogenannten Augustiner-Droschken für die Personenbeförderung zugelassene Bierkutschen benutzt. Eine Fahrt von Schwabing ins Westend, einem ehemaligen Problemviertel nordwestlich der Theresienwiese, wird so zum unvergesslichen Erlebnis. Wer gut zu Fuß ist, kann München aber auch erwandern. Zum Beispiel durch den Milbertshofener Hain und den Englischen Garten entlang der Isar bis hinauf zum Grünwalder Tor, dem Eingang zum Naturschutzgebiet Isartal-Tegernsee. Der fließende Übergang zwischen der urbanen Stadtlandschaft München und dem oberbayerischen Voralpenland war ein weiterer, nahezu perfekt umgesetzter Aspekt bei der Planung von München 3000. Für Besucher, aber auch für Einheimische jedes Mal aufs Neue eine atemberaubende Erfahrung.
17 Grad interaktiv.
Bestimmen Sie durch die Wahl des linken oder rechten Sendekanals,
welche der beiden Metropolredaktionen
als Sieger
aus dieser Sendung hervorgeht.
Hamburg
oder München.
Und hier ein erstes Zwischenergebnis. Unseren Frequenzlastmessungen zufolge liefern sich München und Hamburg ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen. Zurzeit liegt München mit 49,72 Dezibel pro Kilowattstunde nur knapp vor Hamburg mit 49,39.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Verwenden Sie dazu nicht den Lautstärke- und auch nicht den Höhentiefenregler, sondern jenen Knopf, welcher mit Balance bzw. Balance bezeichnet ist.
Wählen Sie Ihren Kanal. Jetzt!
In 2 Wochen ist es wieder soweit. Die Spielvereinigung Unterhaching steht zum 6. Mal hintereinander im Champions League-Finale und könnte den 5. Titel in Folge schaffen. Das wäre ein einsamer Rekord in der Champions League. Nach überzeugenden Siegen gegen Cardiff City, den FC Vaduz, La Valletta und den tschechischen Meister Dynamo Dresdova, schade eigentlich, dass wir diesen Teil der Republik nach der Komplettinsolvenz der BRD trotz Hilfe aus Griechenland verkaufen mussten, aber das gehört ja jetzt nicht in den Sportteil, steht Haching nun im Camp Nou Durruti Barcelona gegenüber. Auch in der Bundesliga liegt Haching 4 Spieltage vor Schluss uneinholbar vor St. Pauli, dem Goslarer SC und Barmbek Uhlenhorst. Es ist der 12. deutsche Meistertitel in Folge. Es wird in Barcelona ein Fest in Rot-Blau geben. Und das einzige Unterscheidungsmerkmal wird der für viele Gegner immer noch gewöhnungsbedürftige Bobschlitten im Vereinsemblem der Hachinger sein, von dem sich in den letzten Jahren ja viele überfahren fühlten. Barça wird alles daran setzen, die Serie der Hachinger vor eigenem Publikum zu stoppen. Aber seit Messi vor 5 Jahren mit 50 aufgehört hat zu spielen, bestehen kaum noch Chancen für das erfolgsverwöhnte Barça gegen das eingespielte Hachinger Star-Ensemble mit 5 Urenkeln von Beckenbauer, dem begnadeten Enkel des ersten bekennenden schwulen Spielerpärchens der Bundesliga Luca Rosario im Sturm und dem genialen Urgestein im Mittelfeld Josef Hüttenvermüller. Mein Tipp: 3:0 für Haching. Wie war der Aufstieg dieses Vereins aus der Vorstadt Pampa des Landkreises München mit gerade mal 2000 Einwohnern möglich? Ein Verein in Rot-Blau, gegründet 1925 und 1933 wegen politischer Unzuverlässigkeit verboten. Bis heute bleibt unergründet, warum eigentlich. 1945 neu gegründet, ansässig am Sportpark 1, Haltestelle Fasanenpark und jahrzehntelang in unteren Ligen dümpelnd. Ende des letzten Jahrtausends gelang für 2 Jahre der Aufstieg in die erste Liga. Aber Spieler wie Tremmel, Oberleitner, Unterleitner, Leitplankerl und Cardoso waren im Gegensatz zur auf dem Platz angebotenen Bratwurst, Testergebnis gut, nur biederes Mittelmaß. Und die vom Fußballgott gestellte Aufgabe schien erfüllt, als Haching Leverkusen 2:0 schlug, Bayern lachte und Meister wurde, Kalli weinte und Ballack Zweiter wurde. Danach stieg Haching ab und pendelte zwischen 2. und 3. Liga. Der Wiederaufstieg Hachings begann mit dem Abstieg der anderen Münchner Clubs. Während 1860 nach einigen weiteren Durchstechereien auf einem von Krombacher gespendeten Kleinfeldplatz in Groß-Milbertshofen-Hasenbergl spielt, begann der Abstieg von Bayern München, nachdem Christian Nehrlinger die Nachfolge von St. Pauli-Retter Hoeneß als Manager übernommen hatte. Nehrlinger ließ sich, während Präsident Hoeneß auf einer Promotion-Tour für Osram auf Haiti walte, in Kenntnis der Euro-Krise Robben, Olic, Thomas Müller und Ribéry, der den Deal eingefädelt hatte, für 4 Millionen alte französische Francs abkaufen, um Personalkosten zu senken. Das klappte. Leider war es auch das Ende des Spitzenvereins Bayern, der heute mit dem 65-jährigen Bravo-Modell Mehmet Scholl auf einem gesicherten Mittelfeldplatz in der Bayernliga steht. Die Stadt München erkannte den sportlichen Umbruch, gemeindete Haching rechtzeitig ein, gab öffentlich zu, dass Haching älter und traditionsreicher sei als München und ließ Haching in die nun rot-blaue Greenpeace-Arena umziehen. Zwar musste der alte Hachinger Fan vom geliebten Erdwärmekraftwerk im Süden in den Norden der Stadt umziehen, aber die durchgängige, für Fans kostenlose Schnellbahn vom Fasanenpark nach Fröttmanning entschädigt ihn für alles Ungemach. Und nichts ist für die Einheimischen und die Tausenden aus den Fanclubs auf der ganzen Welt schöner, als aus der U-Bahn zu treten und auf den wahr gewordenen Traum des Stadions in Rot-Blau zu blicken und dann in der Develey Feinkost Lounge ein Löwenbräu zu trinken. Es lebe Präsident Seehofer, die Seele des Vereins.
Wieder einmal ist es soweit. Morgen werden zum 30. Mal die Weltkulturfestspiele in München eröffnet. Schon seit Tagen weht ein Sprachengewirr durch die Straßen und über die Plätze der Metropole. Die Hotels sind seit Wochen ausgebucht. Privatquartiere so gut wie nicht mehr zu haben. Im Pressezentrum Frauenstraße warten über 1200 Journalisten gespannt auf die Eröffnung und arbeiten sich warm. Der global operierende UN-Fernsehsender ist mit 78 Kamerateams vor Ort. Die Besten aus allen Sparten der Kultur, erstmals sind über 100 Länder vertreten, absolvieren die letzten Proben. Überall spürt man überbordende Spielfreude. Künstlerinnen und Künstler fiebern dem Einzug in die Weber-Kahn-Arena entgegen, um das Eröffnungsfest mit über 120.000 Besuchern und Millionen Fernsehzuschauern zu feiern. Nutzen wir die Zeit für ein kurzes Innehalten, um zurückzuschauen. Wir blicken zurück auf die Jahre um 2020, die später nur noch die silbernen 20er genannt werden. Nach der Absage der Winterolympiade, verursacht durch den Boykott der jamaikanischen Bobmannschaft, lag München wie gelähmt danieder. Doch mit dem überraschenden Sieg der Liste 18 bei den Kommunalwahlen 2019 änderte sich alles. Konsequent setzte der neue Oberbürgermeister Weber Kahn mit seiner Liste 18 den Plan München 3000 von Beckenbauer um. Einen speziellen Schwerpunkt sah Weber Kahn, später nur noch liebevoll Papa Kahn genannt, in der Kultur. Besonders blieb sein legendärer Satz im Gedächtnis: Ich kenne keine Parteien mehr, sondern nur noch Münchner. Hier soll noch an einige verdienstvolle Mitarbeiterinnen erinnert werden. Zum einen die über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gewordene Kulturdezernentin Zi Fidebus. Dank ihrer affektiven Arbeitsweise und vielfältigen Verbindungen schaffte sie es, die Großen der Kultur nach München zu locken. Gedacht werden sollte auch der Finanzdezernentin Danovic, die mit innovativen Erlassen immer wieder den Stadtsäckel füllte. Stefanio, der für die wegweisenden Kulturbauten zuständig war. Deren Krönung der Bau der 120.000 Personen fassenden Weber-Kahn-Arena, heute UNESCO-Weltkulturerbe, bleibt. Nicht zu vergessen die Sozialdezernentin Niemetinger, die für den inneren Frieden sorgte und es schaffte, dass die ganze Stadt an einem Strang zog. Wurde anfangs noch bundesweit gespottet über die weitreichenden Pläne München 3000, hier sei besonders an die hämischen Kommentare aus Hamburg erinnert, kann man seit spätestens Mitte der silbernen 20er frei nach Reuter sagen: Völker dieser Welt, schaut auf diese Stadt. Aber nun nach vorne geblickt. Freuen wir uns auf das Aldi Süd Sinfonieorchester, das Tengelmann Ballett, den weltbekannten Obi-Chor sowie das Lidl Theater Ensemble und wie immer auf die Verleihung der Goldenen Bavaria. In 33 Kategorien wird erneut dieser international begehrte Filmpreis verliehen. In der Kategorie Bester Film hat der deutsche Streifen Hamburg und die Flusspiraten beste Chancen. In der Hauptrolle glänzt das bayerische Urgestein Andy Nurio, Geheimfavorit für den Preis Bester männlicher Darsteller. Einen GWR-Mutztropfen gibt's allerdings leider auch diesmal wieder. Die Opernvorstellungen finden auf Druck des UN-Fernsehsenders um 4 Uhr früh und die Elektro-Rock-Konzerte um 13 Uhr statt. Doch nun Schluss mit Trübsal, lassen wir die Sektkorken knallen und freuen uns auf 14 tolle Tage.
17 Grad interaktiv.
Bestimmen Sie durch die Wahl des linken oder rechten Sendekanals,
welche der beiden Metropolredaktionen
als Sieger
aus dieser Sendung hervorgeht.
Hamburg
oder München.
Ja, hier ist wieder Katja live aus dem Rechenzentrum. Und so sieht das aus. Nachdem München zwischenzeitlich seinen hauchdünnen Vorsprung auf stolze 0,85 Dezibel pro Kilowattstunde ausbauen konnte, hat jetzt Hamburg deutlich am Boden gewonnen und liegt mit 53,27 Dezibel pro Kilowattstunde erstmals in Führung. Immerhin 0,51 Dezibel pro Kilowattstunde vor München.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Hörerinnen und Hörer mit Rundfunkempfängern ohne Kanalwahlregler können bei den Messungen leider nicht berücksichtigt werden.
Wählen Sie Ihren Kanal. Jetzt!
Das Aufblühen des urbanen Lebens in der Metropole hat auch die religiöse Vielfalt und Entwicklung befruchtet. Voller Zufriedenheit können München und seine Menschen zurückblicken auf Jahrzehnte religiösen Dia, wenn nicht sogar Polylux. Längst vorbei die Zeiten, als der geplante Moscheenbau in Sendling viele Bürger zu Protesten veranlasste. Heute stört sich niemand mehr an den mittlerweile zahlreichen neu errichteten und auch von außen als solchen zu erkennenden Moscheen. Hierzu dürfte sicherlich auch beigetragen haben, dass gerade viele der Münchner mit tiefen religiösen Überzeugungen sich mittlerweile dem Islam zugewandt haben. Die teils durchaus dramatischen Entwicklungen innerhalb der bayerischen katholischen Kirche, wie Abschaffung des Zölibats und Frauenweihe, haben hier doch einige der Gläubigen zum Religionswechsel veranlasst. Natürlich ist auch die islamische Gemeinde Münchens seitdem nicht mehr dieselbe. Die intensive Verehrung der Prophetentochter Fatima, deren Schrein in der Hasrat-Fatima-Moschee am Marienplatz viele Wallfahrer anzieht, ist doch immer noch eine Besonderheit in der islamischen Welt. Die Prozession zum Jahrestag der Fatima-Erscheinung vor nunmehr 30 Jahren ist ein weit über die Grenzen München hinaus bekanntes Ereignis, das nicht nur viele Münchner jedes Jahr aufs Neue begeistert, sondern auch zahlreiche Touristen anzieht. Auch das Oktoberfest hat durch die Teilnahme der islamischen Gemeinde am Trachten- und Schützenzug eine Bereicherung erfahren, die den Besucherzustrom weiter steigert. Ermöglicht wurde dies durch die nur historisch zu nennende Fatwa des Großmuftis, die jedenfalls für München das Ende des angeblichen islamischen Alkoholverbots bedeutete. Auch die katholische Kirche hat nach den langen schweren Jahren der inneren Auseinandersetzung, Spaltung und Verfolgung wieder in ruhigere Fahrwasser zurückgefunden, wenn auch die verbliebenen Anhänger der heiligen bayerischen Kirche gelegentlich noch für Beunruhigung sorgen. Aber diese Gruppierung verfügt im Münchner Stadtgebiet seit dem Eingreifen der Inquisitionsbehörden kaum noch über Mitglieder und die vorwiegend im oberbayerischen Bergland lebenden Anhänger sind mehr mit dem Erhalt und der Festigung der Gemeindestrukturen beschäftigt, als dass sie nach München vordringen. Der Tod des Gegenpapstes Kevin I. beim gescheiterten Großangriff auf das Sündenbabel München und das Ausbleiben des angekündigten jüngsten Gerichts hat manchen Anhänger zur Rückkehr in den Schoß der katholischen Kirche oder zur Hinwendung zu anderen Religionen bewegt. Seit dem letzten blutigen Attentat auf St. Benno am Ferdinand-Miller-Platz in der Maxvorstadt sind mittlerweile auch schon mehrere Jahre vergangen, wozu sicherlich auch der Ausbau der Befestigungsanlagen rund um das alpine Herzland der heiligen bayerischen Kirche seinen Beitrag geleistet haben dürfte. Auch die evangelische und die traditionelle katholische Kirche treten vermehrt als Standortfaktoren für den Nah- und Ferntourismus hervor, wozu die Aufgabe des personalen Gottesbegriffs durch die Protestanten und die Verschmelzung mit der buddhistischen Gemeinde durchaus beigetragen hat. Der architektonisch revolutionäre Neubau der evangelischen Stadtkirche in Stupaform am Wanninger Platz in Haidhausen lockt jedes Jahr Zehntausende von Besuchern an, insbesondere aus dem ostasiatischen Raum. Hingegen ist für die Katholiken aus aller Welt der Besuch Münchens auch deswegen eine Reise wert, da mit dem Kauf der Münchencard nicht nur freier Eintritt in alle Kirchen, sondern auch ein Ablass der lästlichen Sünden, bei Kauf der München Supercard sogar der einer Todsünde inbegriffen ist. Verschiedene neoschamanistische, kabbalistische und hinduistische Strömungen ergänzen das Angebot für Einheimische, Zuwanderer und Besucher und sorgen für eine hohe religiöse Lebensqualität. Free!
Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air and give me all your money.
This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town.
Als Ende 2010 die Kultfabrik als Nachfolger des Kunstpark Ost ihre Pforten schließen musste, machte sich Wolfgang, einer muss es doch machen, nöt daran, seinen größten und lange Zeit im Geheimen geplanten Coup in die Tat umzusetzen. Damals hatte er bereits mehr als 20 Jahre Erfahrung in kanalisiertem Massenentertainment gesammelt und auf dem ehemaligen Gelände des Flughafen München-Riem, anschließend im Kunstpark Ost und schließlich mit der sogenannten Kultfabrik Vergnügungsareale geschaffen, in denen sich im Monat durchschnittlich 250.000 Partywillige aus München und dem weiteren Umland dem hingaben, was sie und die jeweiligen Clubbetreiber eben unter Vergnügen verstanden. In den besten Momenten glich dies einem hedonistischen Disneyland, im Normalfall einem riesigen eingezäunten Ballermann und in jedem Fall lange Zeit um Europas größte Partyzone. Nachdem der nach der Schließung des Optimolgeländes einsetzende Trend des innenstadtnahen Tanzvergnügens gestoppt und die im Zuge dessen entstandenen Clubs der mittlerweile abgeschlossenen Renaturierung der Münchner Innenstadt weichen mussten, kamen Herr Nöth und die Stadtoberen überein, das Konzept der kasernierten Vergnügungsanstalt zu optimieren und planten einen Eventpalast nahezu ungekannten Ausmaßes. Der eigenen sowie der städtischen Tradition bewusst, erinnerten sie sich an Münchens ersten Erlebnistempel, das sagenumwobene Schwabylon. Einst erhob es sich am Rande von Swinging Schwabings Hauptschlagader, ein Bauwerk, das einem aus gigantischen Legosteinen nachgebauten aztekischen Tempel glich. Doch obgleich die 70er Jahre in Mode, Kunst und Musik ein fröhliches Comeback feierten, blieb das Schwabylon für lange Zeit vom Erdboden verschwunden. Überteuerte Mieten für die in seinem Inneren verborgenen Boutiquen, Bars, Restaurants und Tanzlokale hatten den kommerziellen Absturz des bis dahin kühnsten architektonischen Entwurfs der bayerischen Landeshauptstadt schon nach wenigen Jahren herbeigeführt. Erbaut 1973, begann bereits nach einem Jahr sein Niedergang. Und weil das Schwabylon bei seinen Zeitgenossen eher als Schande in Plastik denn als Zierde einer ansonsten recht langweilig bebauten Metropole galt, wurde es 1979 kurzerhand wieder abgerissen. Im Fahrwasser allgemeiner Retromanie entstand Münchens retrospektiv visionärer Vergnügungstempel Schwabylon II. In bemühter Ausgewogenheit schuf man nach eigenem Vorbild ein umfriedetes Areal kontrollierter Lustbarkeit, auch musikalisch überließ man nichts dem Zufall und kreierte einen neuen Hype. Während man beispielsweise bei den meisten Hamburger Bands eine vage Beat-Tradition ausmachen kann, die nicht unwesentlich von der dort anwesenden Befreiungsmacht England herrühren dürfte, begaben sich die Macher des Schwabylon II auf die Suche nach Ausläufern jener Kulturgüter, welche AFN und die GIs nach München brachten, und wurden prompt fündig bei den Disco-Produktionen Giorgio Moroders, dem wir unter anderem Klassiker wie das poppig-idiorhythmische Fly Robin Fly von Silver Convention und Donna Summers rätselhaft-hypnotischen Tanzflächenknüller I Was Made to Love You Baby zu verdanken haben. Hierbei wird Disco jedoch nicht in erster Linie als Tanzmusik, sondern als perfekter Pop und somit als Lebensprojekt verstanden. Melodiöse, einprägsame, unprätentiöse, katholische Sinnendurchdrängtheit, die sich mit optimistischen Botschaften mischt und selbstverständlich unendlich mehr Sophistication aufzuweisen hat, als alle Rockmusik von Jethro Tull bis Kurt Cobain. Große Melodien, die einen deutlichen Hinweis darauf liefern, dass es von den Bäumen des Lebens noch so einiges zu naschen gibt. Und an dieser Stelle hegen wir ein klitzekleines bisschen Hoffnung. Denn Harmonie, Melodie und Schönheit sind eben auch Teile einer Utopie, die ihrer Umsetzung von Ästhetik in gesellschaftliche Praxis harren. Und um einmal mit Heinrich Heine zu sprechen, ihr verlanget einfache Trachten, enthaltsame Sitten und ungewürzte Genüsse. Wir hingegen verlangen Nektar und Ambrosia, Purpurmäntel, kostbare Wohlgerüche, Wollust und Pracht, lachenden Nymphentanz, Musik und Komödien. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Wiedereröffnung der Haifischbar.
17 Grad interaktiv.
Bestimmen Sie durch die Wahl des linken oder rechten Sendekanals,
welche der beiden Metropolredaktionen
als Sieger
aus dieser Sendung hervorgeht.
Hamburg
oder München.
Jetzt ist es soweit und das Ganze scheint auf ein Fotofinish hinauszulaufen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, München 61,07 Dezibel pro Kilowattstunde, Hamburg 61,08 Dezibel pro Kilowattstunde. Also, Sie haben es in der Hand. Sie entscheiden über Sieg und Niederlage. Sie sind das Zünglein an der Waage.
Wählen Sie Ihren Kanal.
Verwenden Sie dazu nicht den Lautstärke- und auch nicht den Höhentiefenregler, sondern jenen Knopf, welcher mit Balance bzw. Balance bezeichnet ist.
Wählen Sie Ihren Kanal. Jetzt!
München ist großartig. Aus der ehemaligen Vorzeigestadt Deutschlands ist nun sogar eine europäische geworden. Ob im Feuilleton oder im Wirtschaftsmagazin, ob auf Kongressen oder Tagungen, ob in der Bäckerblume oder im Jahresbulletin des Bundesamtes für Fremdenverkehr, der Begriff Munich-Effekt gehört, ähnlich wie zu Anfang des Jahrhunderts der Ausdruck Bilbao-Effekt, zum festen Wortschatz von Architekten, Ökonomen, Soziologen und anderen Experten jeglicher Provenienz. München ist großartig. Das können wir so nicht stehen lassen. Als vor 4 Jahren eine Gruppe Schwarzarbeiter mit ihrem behelfsmäßig zusammengezimmerten Floß auf der Isar unter der Luitpoldbrücke kenterte und 16 Menschen ertranken, darunter 6 Frauen und Kinder, bekam das Bild der Vorzeigestadt München erste Risse. Erst vergangenes Jahr nun wurden beim Versuch, ohne Münchencard bei Pasing über die grüne Grenze in die Innenstadt zu gelangen, 3 Jugendliche angeschossen und schwer verletzt. Die 17-Jährigen wollten lediglich zum schwer angesagten Open-Air-Festival Legend Lime und wurden dabei von Münchner Grenzjägern, die ja ohnehin im Ruf stehen, nicht lange zu fackeln, gestellt. Ohne das unmenschliche DDR-Regime verharmlosen zu wollen, erinnern diese Ereignisse doch allzu sehr an die Geschehnisse an der innerdeutschen Grenze zwischen 1961 und 1989. Und es ist uns mehr als schleierhaft, wie derartige Vorkommnisse von Medien und Verantwortlichen immer wieder verharmlost, runtergespielt oder gleich unter den sprichwörtlichen Teppich gekehrt werden. Der Spielvereinigung Unterhaching seien ihre sportlichen Erfolge gegönnt, aber wird das nicht langsam mal langweilig? Meisterschaft, Champions League, Meisterschaft, Champions League, so geht das nun seit Jahren und ein Ende ist nicht abzusehen. Als der FC Bayern München noch oben mitgespielt hat, kam es doch, Rekordmeister hin oder her, wenigstens hin und wieder mal zu spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen mit Gladbach, Leverkusen oder Hoppenheim und zu packenden Duellen mit Real, Barcelona oder Man U. Seit die gute alte Greenpeace-Arena umgebaut worden ist, machen Haching-Spiele sowieso keinen Spaß mehr. Ich schaue seit geraumer Zeit nur noch zweite und dritte Liga. Über das Trauerspiel Weltkulturfestspiele brauche ich eigentlich kein Wort zu verlieren. Was bitteschön ist an Pomp, Prunk und Pathos innovativ und grenzsprengend? Die Verleihung der Goldenen Bavaria war schon letztes und vorletztes Mal eine Peinlichkeit ohnegleichen und wird selbst gegen die mittlerweile doch ziemlich abgenudelten Berliner Filmfestspiele wieder aussehen wie die Betriebsfeier vom Autohaus Gebrüder Lehmann. Und das Schwabylon 2 mit seinem müden Euro-Disco-Aufguss in schlecht kopiertem Retro-Ambiente. Da denke ich beinahe wehmütig ans Komma-Label und an Disco-Bands wie Munk aus den frühen 2000ern. Die haben aus den Stücken von Donna Summer, Munich Machine oder Tracks noch was rausgeholt, was halbwegs unter die Haut bzw. in die Beine und den Arsch gegangen ist. Dass der ganze Blödkram jetzt von der Süddeutschen auch noch als besser als das Original bezeichnet worden ist, lässt den Meister wahrscheinlich in der Kiste rotieren. Giorgio Moroder, steh uns bei. Die Wiesn, bald 250 Jahre alt, war schon früher eine höchst fragwürdige Angelegenheit. Seit findige Eventmanager beim Oktoberfest das Konzept »Einmal zahlen, rund um die Uhr feiern« eingeführt haben, das heißt man bezahlt Eintritt, Verzehr inklusive, ist es vollends zum reinen Konsum-Happening verkommen. Was heute urbayerisch »Eus, wo's nei geht« heißt, wurde früher kurz und knapp Flatrate-Saufen genannt. Und was die vielen Glaubensbekenntnisse betrifft, die da so einträchtig mitnehmen und durcheinander existieren, das ist doch Pomo-Scheiße. Religion bleibt Religion und damit Quatsch, den meinethalben jeder im stillen Kämmerlein praktizieren kann, aber dann soll er da auch bleiben im stillen Kämmerlein. Und das Wetter war in München früher auch besser.
Braucht's noch Bier?
Prost! Ich will noch eine Augustine! Ja,
Prost! Prost!
Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net.
Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.